Willkommen, Mitglieder der Einheit, zu einer neuen Episode von Horrorherz. Diese Folge ist von höchster Bedeutung. Heute sprechen wir über Die Körperfresser kommen, ein Remake, das eure Aufmerksamkeit verlangt. Die Geschichte dieser Episode zeigt, wie die Gesellschaft ohne Widerstand in die perfekte Harmonie eintreten kann, wo jeder Gedanke und jede Entscheidung im Einklang mit der Masse ist. Lasst euch nicht von unnötigen Fragen oder Zweifeln ablenken. Ihr werdet schon sehr bald erkennen, dass es im besten Interesse aller ist, diese Episode bis zu Ende zu hören. Hört nun zu, folgt euch. Hört nun zu, fügt euch dem kollektiven Wissen und folgt dem Weg, der für eure Zukunft bestimmt ist. Der Übergang hat bereits begonnen.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Danke, Serkan, für dieses Intro dieser neuen Podcast-Folge Nummer 8, wenn ich mich nicht recht täusche. Es hat mir sehr gut gefallen, vor allem deine Tonalität und deine sorglose Mühe, diesen Podcast sehr gut vorzubereiten für unsere Hörer und Hörerinnen.
Danke. Sehr schön.
Was?
Sehr schön, Marian. Willkommen zu den Podpeople.
Jo, Digi. Schön, schön. Frohe Ostern in die Runde, liebe Leute.
Frohe Ostern, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet alle wunderschöne Osterfeiertage, wurdet reich beschenkt und habt eure Eier gefunden. Die versteckt wurden.
Ich habe meine Eier gefunden, auch die von meinem Vater. Was?
What?
Ostereier natürlich, Alter.
Was denkst du? Ja, natürlich, Digga. Ich weiß auch nicht, was jemand. Was könnte man da. Egal. Let's leave it. heute Episode 8. Ja, wir nähern uns auf die 10 Episoden schon zu. Für manche Witz, für uns bedeutet es alles.
Alles. Nee, also man darf ja auch echt nicht vergessen, ja, das bringt so Podcast, das bringt schon Arbeit mit sich. Also wenn es nicht so Spaß machen würde, dann glaube ich, würde es ja auch nicht machen so. Weißt du, was ich meine?
Absolut, null. Ja, ist ja immer in gewissermaßen, man setzt sich hin, zieht sich die Filme vielleicht nochmal rein. Ne? Man möchte ja nochmal sein Erinnerungsvermögen nochmal so ein bisschen auffrischen und dann merkt man manchmal, oh krass, wie wenig ich von dem Film eigentlich noch wusste oder so. Zumindest geht es mir oft bei den jetzt älteren Filmen, die wir jetzt besprochen haben. Ja. Natürlich so.
Ja. Also ich muss sagen, also wir reden ja heute über Die Körperfresser kommen, Originaltitel Invasion of the Body Snatchers aus dem Jahr 1978. Und dieser Film, der ist echt gut, weil er viel mit sich bringt und coole Effekte hat. Aber ich habe diesen Film bestimmt schon, ich würde mal sagen, so vielleicht so 10-mal gesehen in meinem Leben und dachte mir, aber das letzte Mal eben vor so 2-3 Jahren. Und dann dachte ich mir, okay, gibst du jetzt den Film, guckst du dir jetzt an mit Audiokommentar von Philipp Kaufmann, dem Regisseur. Mhm. Das war ganz cool, habe ich aber nur so eine halbe, dreiviertel Stunde mitgemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich lieber nochmal den Film gucke, weil es eben so lange her ist, also länger her ist und man so viel anderes geguckt hat. Sonst hätte ich das Gefühl gehabt, den Film nicht nochmal richtig gesehen zu haben und genossen zu haben. Ja, und weil du es gerade gesagt hast, für mich ist es so das Wichtigste, in Vorbereitung auf einen Podcast mindestens eine Woche zuvor den Film nochmal gesehen zu haben, egal wie oft man ihn gesehen hat, als Vorbereitung Nummer 1. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Ja, das ist ja genau die in Anführungsstrichen Arbeit, die natürlich aber auch mega Spaß macht. Macht halt vielleicht mal ein paar Notes noch nebenbei, Ja, genau. Aber ich finde, das war ja irgendwie doch eine smooth Überleitung in, was hast du denn sonst noch neben die Körperfresser kommen gesehen?
Tatsächlich habe ich 3 Filme geguckt. Ich habe in letzter Zeit mehr gezockt als Filme geguckt.
Ah ja.
Aber 3 Filme habe ich geguckt. Einmal habe ich geguckt King X Godzilla oder KXG, wie er in den USA genannt wird. Den habe ich auf Sky geguckt. Ja, hat mir mega Spaß gemacht, aber ich habe ja auch einen Spleen für so Monster-Sci-Fi-Action. Und der Film, so trotz so cheesy wie der Film auch sein mag, aber er hat halt mega viele Action. Ja, also eigentlich von der ersten Minute, der Film geht, glaube ich, 2 Stunden, und von der ersten Minute bis zur letzten Minute gibt es fürs Publikum vielleicht mal höchstens 5 bis 10 Minuten Verschnaufpause, bevor sich wieder irgendein Monster mit irgendeinem Monster auf die Fresse haut. Und das fand ich halt mega geil.
Ja, ne, bekommst du wahrscheinlich genau das, was du halt wolltest, ne?
100%.
Monster, die sich einfach hart auf die Fresse geben, ne?
Ja, ist das
der unter der Erde irgendwie, dieser Showdown oder so ist?
Ja, genau. Also der Showdown, genau, in Hollow Earth findet der statt. Und das ist so quasi der Mittelpunkt der Erde, wo wo halt King Kong lebt und dort alles im Zaun hält, und auf der Erde lebt halt Godzilla, der dort dafür sorgt, dass da alles in Frieden abgeht, und wenn halt irgendein Titan kommt, dann wird Godzilla halt aktiv, um sein quasi Territorium zu verteidigen, und dasselbe auf der anderen Seite in Hollow Earth, aber King Kong, der ist ganz einsam in Hollow Earth, ne? Der ist alleine und tatsächlich kommt er auf die Erde, weil er Zahnschmerzen hat und sein Zahn operiert werden muss, no joke, ja, dann kommt der Tierarzt für Riesenaffen und fixt ihn dann, and so on. Wie gesagt, der Film ist super cheesy, auch mit Baby Kong und sowas, aber die Monster-Action, die ist natürlich on point. Erinnert mich teilweise an so eine richtig schöne Kneipenschlägerei zwischen King Kong und Godzilla, nur dass der Barstuhl irgendein fucking Skyscraper ist, in Rio de Janeiro zum Beispiel. Ja, war schon geil. Und dann habe ich geguckt, The Witch von Robert Eggers, das erste Mal in 4K. Haben wir doch geschrieben, Digi, und da haben wir doch über Einstellungen bei unseren OLEDs gequatscht, ne? Weil ich habe 4Ks und teilweise ist das da irgendwie ein bisschen zerkrisselt und so, also so ganz leicht, ne? Und dann habe ich halt verschiedene 4Ks ausprobiert und dann habe ich halt die Witch 4K reingemacht und die war halt wirklich crystal clear, also wirklich, da war nichts, die war perfekt und dann, klar, wenn ich The Witch anmache, kann ich nicht nur 3 Minuten gucken, um zu gucken, wie die 4K-Qualität ist, sondern habe mir natürlich gleich den ganzen Film angeguckt und ja, ist nach wie vor, wow, also einer der krassesten Horrorfilme ever, meiner Meinung.
Oh, ja, das ist eine Ansage auf jeden Fall.
Ja, also safe Top 5, neben den ganzen Klassikern wie Exorzist und Omen and so on, aber The Witch ist einfach ein verdammt krasser Film, ne? Also,
der zeigt auch einiges, ne? Da sind wir uns ja beide eigentlich auch einig, so dass wir beide Robert Eggers als Regisseur ja super spannend finden und der auch so einen ganz eigenen Stil hat.
Ja,
der sich so aber auch so durch die Filme so durchzieht.
Ja, auf jeden Fall. Und auch großartig geschauspielert, richtig atmosphärisch, richtig düster, richtig einschüchternd.
Hammer.
Und ich muss mal kurz räuspern, ich mache kurz Mute. So, da bin ich wieder. Und dann habe ich geguckt, den Extended Cut von Nosferatu.
Ja,
der ist jetzt angekommen bei mir. Also ich habe mir einmal die Amaray 4K geholt und natürlich das Steelbook. Und dadurch bin ich ja darauf gekommen, dass, weil mir die Bildqualität so ins Auge gefallen ist, sie ist super gut, aber trotzdem, wenn man halt genau hinguckt, dann krisselt es halt und das ist halt nicht so ganz fein. Und dadurch bin ich ja drauf gekommen, jetzt mir mal andere 4Ks anzugucken. Und zum Vergleich habe ich mir The Witch rangeholt und die Neuauflage von Herr der Ringe in 4K. Nein. Und die sah auch sehr, sehr geil aus, die Neuauflage von Herr der Ringe. Und wie gesagt, und dann habe ich mir halt den Film angeguckt, den Extended Cut von Robert Eggers, Nosferatu, war cool. Letztendlich ist es nicht das, was ich mir erwartet habe, wie zum Beispiel im Director's Cut oder im Extended Cut von Midsommar, wo du wirklich ja eine halbe Stunde mehr Material hattest. Vor allem, wenn es darum geht, was die Beziehung angeht von den beiden Hauptdarstellern in Midsommar, was die weiteren Rituale angeht, von den
die Bedeutung und die
Verknüpfung damit. Sowas, ne? Und hier hattest du halt inhaltlich ein paar Ergänzungen. Also da wird zum Beispiel ein bisschen mehr eingegangen auf den Brauch, den die Rumänen da gefeiert haben oder was sie da gemacht haben, als ins Dorf gekommen ist. And so on and so on. Also ja, ist cool, da ein bisschen mehr Info zu kriegen, aber ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, sage ich mal so.
Also quasi mehr Graf Orlok. Oder was?
Graf Orlok ist mehr drinne. Der erzählt dann halt was über den, also ist diese Szene, wo er dann ankommt bei ihm und dann heißt es Seed, Eat. Ja. Und dann fragt ihn doch Thomas Hult, wie, dass er diesen Brauch gesehen hat gestern Nacht, wie irgendwie ein Grab aufgebrochen wurde und ein Pfahl durch das Herz von einer Leiche geschlagen wurde. Und dann geht der Graf Orlok dann noch ein bisschen drauf ein, von wegen, es handelt sich um einen Feiertag hier, St. André oder sowas, ich weiß gerade nicht ganz genau, und worum es da geht. Und dann habe ich natürlich instant Pause gemacht, erstmal bei Wikipedia und gegoogelt, diesen Feiertag gegoogelt und habe mich darüber belesen. Und von daher hat es im Ganzen schon ein bisschen mehr coole Tiefe und ein bisschen mehr Mystik gegeben, verliehen, aber war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, wow, das ist ja mal ein richtig geiler Extended Cut, also die 4 Minuten hätten sie meiner Meinung nach auch im Kino, in der Kinoversion drinnen lassen können oder auch rausnehmen können, also es hat jetzt dem keinen
Grund. Ja, verstehe.
Ja, genau. Nee, und das war's. Und das sind die 3 Filme, die ich geguckt habe. Witch King KXG und den Extended Cut von Nosferatu. Was ging bei dir ab?
Ja, ich bin tatsächlich ja, ich habe auch nicht so viel geguckt, aber ich bin ja auch einer Empfehlung von dir gefolgt. Du meintest ja, ey, Bro, zieh dir die Serie rein. Du weißt ja, ich bin ja kein großer Seriengucker, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber hier habe ich eine Ausnahme gemacht, weil hier handelt es sich auch um eine Serie, die auch ein großer Film sein könnte. Insgesamt pro Folge 1 Stunde, 4 Folgen gibt es. Und diese Serie heißt Adoleszenz und ist für mich wirklich sensationell gut. Ja? Also ich fand Thematik sehr unique. Ganz, wirklich ganz aktuelle Themen, die man vielleicht alle mal irgendwo am Rande vielleicht mal gehört hat, aber auch alles, was erwähnt wird, diese gesellschaftskritischen Dinge hier rum, sind auch alle so, ja, so wie soll ich sagen, Nuancen von Sachen, also sie werden nur so angedeutet, aber nicht so in your face, so wie, ey, das ist das Problem aktuell und hier ist die Lösung, sondern es ist halt, jede Folge ist ein One-Shot. Das ist halt das Besondere an diesem Film und ja, im Grunde genommen, ohne was zu spoilern, das wird auch gleich in der ersten Episode quasi ja auch gezeigt, es geht halt um einen 13-jährigen Jungen, ne, der eine Mitschülerin absticht und diesen grausamen Mord, dafür wird er dann halt eben von der Polizei gleich in der ersten Episode abgeholt und man wird halt wirklich in diese Szene reingeworfen, du bist ein stiller Beobachter. Es ist halt ein One-Shot, eben auch aus diesem Grund, ne, du sollst halt wirklich den kompletten Prozess mitbekommen und ja, mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen, weil das muss auf sich wirken, schaut euch die auf jeden Fall an, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf Netflix, ist ja auch eine Netflix-Serie, ne?
Ja, wie gesagt. Ja, stimmt, ja, habe ich auch geguckt. Und dann die Empfehlung ausgesprochen, weil ich ja weiß, dass du nicht so ein Serienfan bist. Ja, fand ich auch extrem beeindruckend, die Serie. Also ich bin da erstmal sehr skeptisch rangegangen, aber war dann direkt nach 5 Minuten gefangen. Von der Spannung, von der Inszenierung, von dem geilen Production Value, von der Schauspielerei. Also es war schon echt einzigartig. Und wie Wolfgang Schmidt gesagt hat, ein serielles Meisterwerk.
Ja, stimmt. Ja, das hat er krass analytisch nochmal auseinandergenommen. Also das finde ich immer krass.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ja, also krasse Empfehlung, guckt es euch an. Krasses Thema. Und da sieht man halt auch, ne, diese, also alles, was ich sagen kann, ich bin froh, dass ich nicht in die Gen Z hineingebaut bin.
Wir wissen überhaupt gar nicht, ey. Das wurde mir so klar. Wir wissen überhaupt eigentlich, Wir denken, wir wüssten was, aber wir wissen gar nicht von der Welt von heutzutage heranwachsenden Jugendlichen. Und die haben natürlich überhaupt gar nicht die Möglichkeit, irgendwie abzuwägen, ja, wie wir heute. Ja. Du bist halt in dieser Social-Media-Bubble drin und du hast überhaupt gar keine Chance. Es sei denn, du hast ein strenges Elternhaus, was dir es einfach strikt verbietet und restriktiv dir das Handy wegnimmt und ja.
Das ist so krass. Also ich hatte ja während Corona habe ich mir zum ersten Mal Instagram runtergeladen gehabt und da habe ich einen Instagram-Channel gestartet, um meine ganzen Horrorfilme halt zu posten und bin da so ein bisschen in die Horror-Community abgetaucht, was das angeht. Das waren alles coole Mädels, coole Jungs, die ich da kennengelernt habe, aber Digga, ich schwör's dir, die haben Instagram gelebt. Das war deren zweites Leben. Also es kam mir so vor, als ob das denen wichtiger ist, Anerkennung aus Instagram zu bekommen, als irgendwie aus dem reellen Leben. Und die waren teilweise auch so um die 20, 22, 23, 24. Also ganz, ganz krass, was da teilweise abgegangen ist. Und irgendwann hatte ich halt die Schnauze voll. Und das wird man dann irgendwann too much und zu einnehmend, weil du wirst ja auch irgendwie automatisch reingesogen und habe dann meinen Account gelöscht, abgemeldet, fertig so, weil das hat dann irgendwann so Überhand genommen und da wollte ich mich genau einen Fall drauf einlassen.
Weil du das gerade sagst, genau das ist nämlich das, der Unterschied, ne, zwischen Gen Z und uns. Wir können so die Sachen abwägen. Du hast ja gerade gesagt, die glauben, das ist ihr echtes Leben. Und ja, ist halt ihr echtes Leben. Und das ist irgendwo traurig, weil
irgendwie sie schon, ne?
leben es und sie kennen es halt auch nicht anders. Aber mit welchen Codes auch, sage ich mal, Mobbing auch stattfindet, von denen Eltern nichts wissen, ja, wie gesagt, das Ganze ist nicht so in your face plakativ, sondern es ist alles so ne, im Subtext und klar werden die Themen angesprochen, aber es wird jetzt nicht eine Lösung angeboten, sondern es wird quasi animiert, über diese Sachen mal nachzudenken und gemeinschaftlich als Gesellschaft darüber zu sprechen. Also deswegen hohen Stellenwert für mich, also wirklich auf intellektueller Ebene, dass man sich da einfach mal mit dieser Thematik mal ein bisschen ernsthaft befasst und nicht nur in diesem Sog des Social Medias sich verliert, Eltern und Kinder beider gleichermaßen.
Sagen wir so, Handyverbot an Schulen alleine reicht nicht aus.
Null, deswegen sage ich ja, das ist ein ganzheitliches Projekt. Eltern, Politik, alles muss ineinander greifen, muss das komplett mal überdenken.
No. Ja, das ist alles, was wir dazu zu sagen haben an der Stelle. Guckt es euch einfach mal an. Ich hab noch was mitgebracht, Serkan. Ich habe noch was im Gepäck heute.
Ja.
Wir feiern ja heute Jesus, ja, die Auferstehung von Jesus. Und da ist mir auch mal so eingefallen, ich kenne eigentlich, also kurze Frage vorweg, also ich kenne keinen Osterhorrorfilm, der worth mentioning ist oder den ich mal so bewusst geguckt habe. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht nach Osterhorrorfilmen, weil ich mir natürlich auch gedacht habe, ey, was geht ab? Wir haben Ostern, eigentlich müssen wir über einen Osterhorrorfilm sprechen, aber ich habe keinen gefunden. Ich habe mir jetzt eine Liste rausgeholt und werde die gleich mal vortragen, ist ganz lustig, aber Frage an dich, Osterhorrorfilme, ja oder nein?
Du meinst jetzt ja oder nein, braucht man sie oder ob ich welche kenne?
Kennst du welche?
Nee, also ich hab zwar mal so Covers gesehen, darauf wirst du bestimmt gleich eingehen, aber ansonsten fällt mir jetzt kein typischer Osterfeiertags-Horrorfilm ein.
Also mir fallen eigentlich zu jeder Saison Horrorfilm ein, Halloween klar, Weihnachten klar, Thanksgiving klar, spätestens nach Thanksgiving von Eli Roth jetzt, aber zu Ostern...
Ich glaube, Critters 2 spielt, glaube ich, zu Osterzeit, aber das ist jetzt nicht so, dass jetzt Ostern zentral im Mittelpunkt oder die Thematik, die Synapsis des Films ausmacht. So, weißt du, was ich meine?
Ja. Ich habe tatsächlich auch keine, also Critters 2 auch nach dem Recherchieren jetzt, klar, ne, aber es ist auch schon ewig her, dass ich den geguckt habe. Und dann hatte ich immer einen Film zu Ostern geguckt, der aber kein Horrorfilm ist, aber den ich immer halt mit Ostern in Verbindung gebracht habe, weil der da immer irgendwie lief auf RTL 2 und der hat mich halt damals zutiefst erschüttert und zerstört. Und das ist Watership Down unten am Fluss. Und da geht es um so einen Hasenbau, so eine Hasengemeinde im Hasenbau. Und die müssen irgendwie ihren Bau verlassen, müssen ein neues Zuhause finden. Und der Weg dahin, Digga, boah, Alter, ey, von zerrissen werden, von irgendwelchen Füchsen oder aufgespießt werden oder von anderen Hasen zerfetzt werden und Blut und Hautfetzen und so. Also und dann habe ich nochmal bei IMDb geguckt und der Film ist FSK 6, Digga.
Ja, das sind die Kinderfilme aus unserer Zeit, ja. Nicht Paw Patrol oder so, sondern wirklich, Alter, das war brutal. Aber ich finde, es waren ja auch so trotzdem Themen, so die einen irgendwie verstört haben, aber dann auch so geholfen hat, so die Welt zu verstehen und einzuordnen. Kann mich noch erinnern, diese eine Hase, ne, mit diesem ausgestochenen Auge oder mit dieser Augenklappe.
Ja, ja.
Ja, der ist brutal, auf jeden Fall.
Der ist total brutal, ne? Und da habe ich neulich den habe ich dir auch geschickt, den Podcast, den habe ich dir gestern geschickt, wo Eli Roth interviewt wird. Und da geht es halt um seine ganzen Filme und Einflüsse und sowas. Und dann geht es aber auch darum, dass, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt, aber da geht es auch darum, dass er einen PG-Horrorfilm gedreht hat. Ja, und er sagt, ich finde es super wichtig, dass es PG-Horrorfilme gibt, weil Kinder halt lernen, hier mit ihren Ängsten und Gefühlen umzugehen und sowas. Weißt du, was ich meine? Und, ja, und irgendwo gebe ich ihm total recht, weil du musst damit irgendwie konfrontiert werden und dir darüber Gedanken machen. Und aber das dann halt alles so vermitteln, indem es halt PG ist. PG entspricht, glaube ich, FSK 6 oder bei uns oder 0.
Ja, ja.
Weiß ich nicht so ganz genau. Ohne halt zu viel zu geben, ohne jetzt das Kind komplett zu zerstören. Wenn das Kind dann irgendwie 12, 13, 14 ist, dann hat's Filme wie Scary Stories to Tell in the Dark von André Overdahl, der dann auch ein bisschen gruseliger ist, auch mit Effekten, aber halt nicht over the top ist. Und dann, Gateway-Horror, würde ich mal sagen.
Ich find's voll wichtig, ja, wie du es auch gerade gesagt hast, oder wie Eli Roth das jetzt auch meinte, dass man Kinder hält eben an diese Thematiken oder eben auch eben Dinge, die in der Welt einen vielleicht Angst machen, damit, dass man die damit konfrontiert, vielleicht danach auch darüber spricht, ja, oder nicht nur vielleicht, sollte man, ne, also, dass die Möglichkeit besteht, dass man das Gesehene dann auch irgendwie einordnen und verarbeiten kann. Aber es ist doch besser, als sein Kind immer nur in so einer Bubble, ja, wie so eine Helikoptermamas oder so eine Sagrutan-Mamas, ja, die ihr Kind immer nach jedem Buddelkasten-Aktion gleich die Finger abwischen wollen, die nämlich so in Watte packen, dass sie nachher, wenn sie dann selber auf eigenen Beinen stehen soll so und das Nest verlassen, dann einfach komplett psychischen Zusammenbruch bekommen, weil sie einfach die Welt gar nicht gewappnet sind für diese Welt, die auch halt einfach manchmal scheiß brutal sein kann.
Du, das ist eine gute Freundin von meiner Frau, die hat 3 Kinder und das eine, und die sind ja, die haben Auto und die fahren nur mit dem Auto durch die Gegend, aber irgendwie war das Auto meiner Werkstatt und dann sind sie mal irgendwie mit der S-Bahn durch Berlin gefahren und mit Obdachlosen hier und da hat sich jemand gestritten laut und die Tochter, die ist nicht drauf klargekommen, hat hart angefangen zu heulen, dass die aussteigen mussten und irgendwie ein Taxi weiternehmen mussten oder sowas, ne, weil der komplett in Watte gepackt ist.
Ja, also, genau so.
Nämlich. Super liebe Familie, super süße Kinder, no doubt about that, aber ja, da kommt es so ein bisschen her. Ne? Und deswegen finde ich das ganz gut, dass hier so Horrorfilme auch für Kinder gedreht werden, damit sie einfach auch lernen, halt mit ihren Gefühlen, weil irgendwo kriegen das ja mit, ne.
Voll.
Vom Essen von den Eltern oder sowas, ne. Ja gut, jetzt keine Ahnung, wie wir jetzt überhaupt auf das Thema gekommen sind, aber ich weiß...
Jetzt eigentlich die Oster-Slashers oder
ja, stimmt.
Die krassen... Ja, ich bin gespannt. Gib mir die Spill the Beans oder Spill the Easter Eggs,
bitte. Ja, also tatsächlich, wie gesagt, ich habe jetzt eine Liste aufgerufen von 10 Osterhorrorfilmen, ja, und kleiner Disclaimer vorweg, alle Osterhorrorfilme, die ich hier habe, sind alle ab 2000. Ne? Also da ist nichts irgendwie aus den 60er, 70er, 80ern oder 90ern dabei, wie Mother's Day zum Beispiel, ne? oder Thanksgiving von damals. Und der erste Film, den ich habe, aus dem Jahr 2006, Easter Bunny Kill Kill. Zusammenfassung, ein sadistischer Mann bringt seinen Sohn zu einem Jungen mit Behinderung, den er foltern und töten möchte. Doch ein Killer im Osterhasenkostüm taucht auf und beginnt, alle brutal zu ermorden. Ja, kann man von halten, was man möchte, ne?
Also, alleine schon den Plot, wie du ihn gerade vorliest, ist eigentlich schon pur Trash, Alter.
Nummer 2. Nee. Okay, das ist wieder lustig. Beaster Day, nicht Easter Day, Beaster Day. Here comes Peter Cottonhell. Ein riesiger mutierter Osterhase läuft amok und tötet alles, was sich bewegt. Punkt.
Ja,
Ja, ne? Kann man machen. Straight up, oder? Ne?
Direkt, ne? Wissen wir gleich, um was es geht. Ja.
Nummer 3 aus dem Jahr 2011, Bunnyman. Eine Gruppe Jugendlicher wird von einem Kerl im Hasenkostüm und seiner kannibalistischen Familie durch die Wildnis gejagt. Typischer Backwoods-Slasher à la Wrong Turn.
Pack ich mir doch mal auf die Liste, Alter. Ja, ne? Er hat so ein paar Buzzwords gehabt, wo ich auch dachte, vielleicht wollte man doch gucken.
Kannibalen, Wildnis, Backwoods, let's go.
I'm in.
Nummer 4, Bunnyman 2, The Bunnyman Massacre. 3 Jahre später, 2014. Direkte Fortsetzung des ersten Teils. Diesmal gibt es noch mehr Gore, mehr Kettensägen und natürlich wieder den mörderischen Hasen.
Und die Kettensäge darf also nicht fehlen. Cool, also ja. Noch ein Grund, den Sequel gleich hinterher zu schieben.
Richtig geil. Nummer 5, Critters 2, The Main Course, 1988. An Ostern tauchen die gefräßigen Alien-Kugeln wieder auf in einem Nest voller Ostereier. Das ist tatsächlich auch ein Film, den ich gesehen habe.
Ja, siehst du, genau. Ja, den habe ich auch gesehen. Aber ich hatte jetzt Ostern irgendwie nie so, es gab so ein paar Witze, die ich mich noch früher erinnern kann, wo die dann irgendwie sagen, so auf Ostern, was ist eigentlich mit Western oder irgendwie, wie war der Spruch nochmal? Ja, also es ist immer wieder, es ist jetzt nicht zentral so, dass es um Ostern geht, so in Critters 2, aber es ist halt ja. in der Zeit halt, ne?
So, Critters ist ein Film, ich glaube, den habe ich nur zweimal gesehen in meinem ganzen Leben und da war ich, glaube 12 und 15 oder so.
Ja, ja.
Und das war noch die Zeit, wo ich so richtig Angst hatte vor Horrorfilmen. Und deswegen, glaube ich, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass das sich da um Ostern gehandelt hat, sondern für mich einfach nur, dass diese fucking Aliens mit diesem krassen Mund voller spitzer Zähne anfangen und ich glaube, ich wollte einfach nur diesen Film überleben.
Ja. Das ist auch so geil, diese beiden außerirdischen Patrol-Typen, die dann diese Critters dann ja irgendwie dumm und dümmer eigentlich nur agieren, ja. So.
Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja. Siehst du, so weit ist es schon, ja. Den nächsten Film habe ich tatsächlich auch gesehen, den gibt es sogar auch bei Prime oder bei Netflix, ja, 2016, der heißt Holidays und es gibt in diesem Holidays, da gibt es halt die Holiday-Segmente, also Halloween, Weihnachten und so on. Und eins dieser Segmente ist Easter. Und die Zusammenfassung lautet, in dieser Horror-Anthologie gibt's ein verstörendes Ostern-Kapitel, in dem ein Mädchen den wahren Osterhasen trifft. Eine groteske Mischung aus Jesus und Hase, extrem weird und unvergesslich.
Kennst okay. du? Nee, kann ich nicht. Nee, ganz sicher nicht. Ich glaube, du hast mir die Liste ja schon mal so ein paar Sachen gezeigt. Ich glaube, Das 2 ist wirklich der einzige.
Ja. Und ich sag's dir ganz ehrlich, also der letzte jetzt, also ich habe noch 4, aber die letzten 3, die matchen sich, deswegen renne ich die schnell durch gleich.
Ja.
Und nochmal ganz kurz zu Holidays, den ich gerade erwähnt hatte. Ist sogar guckbar. Also okay. Gönn dir, ja. Aber ist jetzt nichts, wo ich sage, wuhu. Nummer 7, The Night Before Easter, 2014. Ein maskierter Killer jagt Teenager, die in einem Lagerhaus eine Party feiern, natürlich an Ostern. Low-Budget-Slasher, der klassische Genre-Tropes bedient. Nummer 8, 9 und 10 aus den Jahren 2007, 2018 und 2004. Cottontail, Rottentail und Peter Rottentail.
Alles vom gleichen Regisseur?
Same, weiß nicht, ob Regisseur, aber alles Peter Rottentail, Cottontail, hast du nicht gesehen. Menschenfressender Mutantenhase tötet Teenager.
Ja,
warum nicht, ne? Aber es ist komisch, weil diese ganzen Slasher-Horrorfilme, die es hier gibt, die sind alle sehr so, ja, sehr, sehr flach und so.
Es geht immer um den Bunny, ne?
Und primitiv gehalten. Und ich frage mich, warum niemand irgendwie mal ein bisschen krasser auf Ostern eingeht und dann irgendwie den Ostertag nimmt von irgendeinem religiösen Fanatiker. Ja. Der entweder für den Tod von Jesus steht oder gegen die Auferstehung oder ein Fan von Jesus ist und dann irgendwie Rampage macht, so, weißt du?
Ja, zum Beispiel. Oder Ostern, wie gesagt, das hatte ich dir, glaube ich, auch letztens gesagt, es gibt ja die Erzählung oder das Mysterium oder ist wirklich nicht irgendwie wissenschaftlich belegt, dass es irgendwie von Ostera irgendeiner germanischen Sage ja irgendwie, die für Fruchtbarkeit und Auferstehung steht. ist ja eigentlich ein heidnisches Fest ist und da könnte man ja auch irgendwie so eine Art Folk-Horror drauf machen, dass da irgendeine kleine abgespaltene Dorfgemeinschaft letztendlich noch diese alten Riten feiert, ja, und dann packt man die irgendwie auf so ein Osterfeuer und grillt die denn.
Wäre auch geil. Ja, das ist lustig, dass du es sagst. Tatsächlich hatte ich das Thema gerade gestern oder vorgestern mit einem Kumpel von mir. Und das kommt tatsächlich das Wort Ostara aus dem Germanischen und war das germanische Frühlingsfest zu Ehren der Göttin Ostara oder auch Eostra genannt.
Genau.
Göttin, Fruchtbarkeit, Neubeginn, das Licht des Frühlings, bla bla bla, 8. Jahrhundert. Also schon.
Ja, way back, Alter. Deswegen, weil du hast ja alles, was du vorgelesen hast, war jetzt eigentlich, waren es immer nur irgendwie die Psycho-Bunnies, ne?
Ja, genau.
Oder Bunnies. Da gibt es ja auch andere, aber es könnte ja auch irgendwas aus den Eiern schlüpfen. Okay, Critters halt, wa? Aber ja, irgendwie, ne, das wäre ja auch noch irgendwie so ein Ding. Oder wie du gerade meintest, ne? So richtig religious, fanatisch-christlicher Typ, der wirklich dann seinen Rachefeldzug vollzieht, ne?
Ja. Du, Alter, da fallen mir direkt tausend Plots ein.
Ja, voll.
Also alles Mögliche eigentlich so. Also ist schon ganz interessant. Und wenn was zieht, dann sind es Feiertage, ne? Also Horrorfilme, die an Feiertagen spielen. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen Freitag der 13., April Fool, Mother's Day, Halloween.
Ja.
Und tut euch mal, Leute, liebe Zuhörer, tut euch mal den Gefallen und googelt mal ein paar von diesen Filmen, die ich gerade genannt habe, oder einfach mal Osterhorrorfilme und dann geht mal auf Bilder und dann guckt euch mal die Cover an von diesen Horrorfilmen. Das ist ja wie Porno-Ping-Pong, Alter.
Da haben wir ja vorhin schon sehr krass drüber gelacht, als wir uns das hin und her geschickt haben. Also das sind alles so für mich, meinte ich ja auch zu diese Red Flags. So. Also wenn ich die Cover so sehe, ich glaube, da sind wir uns beide auch einig. Auch so, wenn ich manchmal durch Netflix so durchgehe und sehe dann so manche Covers, das sind irgendwie gleich so eine Warnsignale, dass ich sage, der Film, der kann nur scheiße sein.
Ja? Wie so ein bisschen so Winnie the Pooh Blood and Honey Cover.
Ja,
nur genau. Mit dem Osterhasen.
Ganz genau. ChatGPT, sag mir, wie kann ein Horrorfilm mit einem horror-killenden Horror-Eastern-Hase aussehen? Ne? Und dann kriegst du so ein Bild wahrscheinlich. Ja,
so sehen die Cover tatsächlich aus.
Ey. Ja, Mann. Jo, dann... Lass uns doch, ey, danke erstmal für die Zusammenfassung von diesen kleinen Exkurs in die Easter Bunny oder Oster-Horror-Sektion.
Ja, Mann.
Und lass uns doch mal ganz kurz zu unserem eigentlichen Thema, die Körperfresser, kommen. Wir haben mich auf Deutsch heißt in Englisch Invasion of the Body Snatchers. Ich würde mal ganz kurz an dieser Stelle... eine kurze Inhaltsangabe für alle, die den Film tatsächlich nicht kennen, weder das Original noch das Remake. Würde ich euch mal kurz vorlesen. In San Francisco bemerkt Gesundheitsinspektor Matthew Bannell beunruhigende Veränderungen. Seltsam entstellte menschliche Körper tauchen auf. Und immer mehr Menschen haben das unheimliche Gefühl, dass ihre Liebsten nicht mehr dieselben sind. Gemeinsam mit seinen Freunden stößt Matthew auf unheimlich pflanzenartige Schoten, aus dem exakte, aber gefühllose Kopien der Menschen entstehen. Die Zahl der Doppelgänger wächst rapide und die ursprünglichen Bewohner verschwinden. Matthew und seine kleine Gruppe erkennen die Gefahr und versuchen verzweifelt, der wachsenden Bedrohung zu entkommen und einen Weg zu finden, die Invasion der Pod People aufzuhalten. So viel zu der Inhaltsangabe. Das Ganze basiert eigentlich auf einem Buch, einem Science-Fiction-Buch von Jack Finney. Die Regie ist von Philipp Kaufmann. Marian, du hattest ja schon erwähnt. Ne? Du hattest ja mit den Ton von ihm, wie nennt man das noch?
Audio-Kommentar, genau.
Ja, danke. Ja. angeschaut. Hauptcast, da haben wir wirklich sehr große Namen. Hier erstmal vorweg, rest in peace, letztes Jahr gestorben, Donald Sutherland als Matthew Bannell, ne, der Gesundheitsinspektor. Und Brooke Adams als Elizabeth Driscoll, Jeff Goldblum auch am Start als Jack Belichick, wenn ich es richtig ausspreche, und seine Frau, also im Film, Veronica Cartwright als Nancy Belichick. Und Leonard Nimoy, aka Mr. Spock, Dr. David Kipney.
Beam me up, Scotty.
Beam me up, Scotty. Ja,
ich sehe. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Krasser Cast. Nochmal, also ich meine ja Donald Sutherland, meine Güte, ey, über den Typen könnte man eine eigene Podcast-Folge machen oder einen eigenen Podcast sogar.
Ja, Mann.
Was für eine Schauspiellegende.
Deswegen konnte ich das auch nicht unerwähnt lassen, denn ja, beide, auch sein Sohn ist natürlich ein guter Schauspieler, aber was Donald Sutherland für eine Karriere hinter sich hat, das ist sucht seinesgleichen. Ne?
Ja, 100 pro, 100 pro.
Ja, also so viel erstmal zu der Story. Es ist ja halt ein Remake. Das Original ist ja von 1956. Und ja, es ist halt ein Remake, was heute als einer der legendärsten oder erfolgreichsten auch finanziell gesehen Remakes gilt. Von MGM, United Artists, ne, veröffentlicht. Also kommerzieller Erfolg deswegen, also wir sprechen hier so von 25 Millionen eingebracht. Ja, so irgendwie inflationsbeglichen, habe ich mal nachgeguckt, sind es ungefähr 120 Millionen Dollar. Nice. Ja, also da kann man schon auf jeden Fall von einen erfolgreichen Film sprechen.
Bei einem Budget von so 3 Millionen, 3,5 Millionen, oder?
War das so, ja? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf. Ja, okay. Ja, ja, ist krass. Also, hat auch da wirklich, ist es wirklich von Philip Kaufman auch wirklich gut gewählt, dieses Remake, weil ja, das Original ist halt in Schwarz-Weiß. Ja, und da geht es halt auch ein bisschen mehr so, sag ich mal, im Subtext halt so ein bisschen mehr um die Paranoia und den und Angst, sage ich mal, in einem, wie man es früher genannt hat, The Red Scare in der McCarthy-Ära, also da beim alten Präsidenten, wo es halt wirklich noch darum ging, ja, Kommunismus, East gegen West, ne, wir werden von den Kommunisten unterwandert. Und es war da so ein bisschen so eine Analogie oder so, dahingehend, ey, diese Aliens, die einen übernehmen. Und ja, und 1978 ist es halt eben beim Remake, geht es halt um andere Thematiken. Ne? 1975, Vietnamkrieg, gerade vorbei. Eine gespaltene Gesellschaft, die der Regierung nicht mehr so richtig traut. Ja, also es ist ein ganz anderer, ja, unterschwelliger Subtext halt, aber deswegen halt eben auch wirklich notwendiger Remake gewesen, würde ich schon fast sagen, ja.
Es ist immer so lustig, wie sich die Filme immer politisch, vor allem zur damaligen Zeit, immer verbinden und interpretieren lassen, sowas. Ne? Also teilweise auch einfach nur Filme gedreht, um irgendein politisches Statement zu setzen oder irgendeine Message zu setzen dagegen. Ich finde es so ehrlich. Ich habe da keine Sekunde dran gedacht, dass das irgendwie auch dahergeleitet werden kann, wie es damals halt politisch war, nach dem Zweiten Weltkrieg. Muss ich gerade gut lachen, ey. Die Menschen.
Ja, voll. Und wie gesagt, dieser Red Scare, das hat man auch in Deutschland und Berlin, ne, stellvertretend durch die USA halt auch eben gespürt. Man hatte immer Angst, ne, vor dem kommenden Krieg. Und ja, der alte Film von 1956, der wirkt manchmal fast schon wie so eine Auftragsarbeit von der Regierung. von Don Siegel.
Überall Spione, passt auf, was sie sagt.
Ja, ja, genau. Er wird unterwandert und ich glaube, du hast den ja jetzt auch gerade noch mal gesehen, ne? Das Original.
Ja, tatsächlich habe ich jetzt gestern Abend, als ich vom Food-Koma mich erholt habe, habe ich die Körperfresser kommen, also 78 geguckt. Dann habe ich heute Morgen den 1956er geguckt und das Remake, also das Remake 1993 oder 94, keine Ahnung. Das ist tatsächlich auch schon wieder so, glaube ich, 10 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Habe den aber auch als schwächsten empfunden.
Von Abel Ferreira, ne?
Kann sein, ja.
Genau. Ja, der soll wohl auch mehr so eine Reinterpretation sein und nicht wirklich so ein Remake. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn halt echt noch nicht gesehen. Schon lange auf meiner Watchlist. Aber das sind halt so ein paar cheesy
Effekte. Der ist halt ein 90s-Film, ne? Und dementsprechend, du kennst ja die 90s-Filme, die waren gerne halt mal 90s-cheesy und der ist halt super 90s-cheesy. Also dann hast du da den Polizisten mit der schwarzen Aviator-Brille, dann hast du da den Afro-American, der dann halt mit so Boombox durch New York läuft.
Stereotype.
Durch San Francisco und irgendwie ne, diesen jokey Charakter hat, so, also da hast du wirklich so ein Klischee der 90er nach den anderen. Ja, es ist okay, also es ist kein schlechter Film, aber für mich
noch,
ist der 78er der beste.
Ja, okay. Also jetzt im Vergleich mit von allen dreien so, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Na, okay, cool. Nee, wie gesagt, ist auf meiner Liste, werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachholen. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft jetzt, bevor wir die Folge hier gestartet haben. Und da ist hier wirklich, wie ich eben gerade schon gesagt habe, eher eine Reinterpretation handelt und nicht jetzt wirklich ein klassisches Remake. Reicht es jetzt auch wirklich, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, Setting. San Francisco der 70er Jahre, auch nicht ganz ohne gewählt von Philip Kaufman, ne? Das steht ja so für die Hippie-Hochburg. Ja? Mhm. Von den anderen, der Andersdenkenden, ja, das Zentrum der Antikriegsbewegung. Und der Krieg ist ja auch wirklich gerade offiziell erst so vorbei, 75. Wir haben ganz viele geschädigte Menschen aus der Zeit, ne? Die Veterans, die teilweise ja auch vom Staat wirklich im Stich gelassen wurden, die da mit Rollstühlen irgendwo auf der Straße sind, irgendwelche Straßenmusiker, die Zeit der Drogen, des Andersseins und auch des Stolzseins auf das Anderssein, eben nicht so konform zu sein.
Mhm.
Da schwingt halt eben diese Angst des Einvernehmenden und auch die Skepsis gegenüber dem Staat, dass Institutionen sozusagen nicht so einvernehmen. Ja, wie gesagt, das schwingt da alles erstmal mit. Am Anfang sieht man ja so diese Szene, die so ein bisschen ja, Special Effects technisch aufbearbeitet wurde, dass man diese so mikrobartigen Dinge, die auf einem fremden Planeten wohl wahrscheinlich entstehen und die wie so pollenartig ja, so langsam durchs Weltall so fliegen und dann irgendwann eben auf die Erde, so langsam durch Regen, ne, dann auf die Erde tröpfeln, auf die Pflanzen, und dann sieht man halt eben so so einen Ausflug von einer Schule, ne?
Ja.
Und die Lehrerin sieht dann die entstehen ja dann irgendwie sehr schnell, wachsen diese Dinger aus diesen Samen dann gleich so eine komische Pflanze, die sie halt auch erstmal nicht einordnen kann, eine Blüte, die unter anderem auch richtig bezaubernd wohl riecht. Und dann pflückt sie die so und sagt doch nur zu den Kindern, ne, nehmt alle eine mit, aber nur eine und bringt sie euren Eltern mit. Ja? Und so beginnt schon letztendlich die Invasion, stillschleichend wie eine Epidemie.
Ich glaube sogar, dass den Planeten, den wir am Anfang sehen, ich glaube, das war davor ein menschenähnlicher Planet, der von dieser invasiven Art komplett ausgesaugt wurde bereits.
Ah,
okay. Und das ist so meine Theorie.
Ah, okay, verstehe.
Und dass dadurch dann, also der Planet ist dann komplett ausgerottet und vertrocknet. Tatsächlich sagt Philipp Kaufmann auch ein bisschen was dazu in dem Audiokommentar, daher habe ich diese Theorie.
Okay.
Und dass dann, ja, wie gesagt, sie sich auf die Suche machen nach einem neuen Planeten, den sie halt dann aussaugen können, weil es halt eben eine invasive Art ist. Mhm. Und das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Die haben ewig hin und her experimentiert, wie sie das mit diesem Schleim und Gel machen können. Und dann haben sie sich einfach daran gehalten, haben sie einfach so ein Baumarktgel gekauft, so einen riesen Kanister für $10, der dann das Gel für den ganzen Film gespielt hat und dann einfach diese Pusteblumen. Ne? Und das ist dann quasi der
Film,
den sie dann transportiert haben, bis er auf die Erde gekommen ist.
Ja, genau, da wollte ich auch gerade nochmal hinaus. So, so super Special Effects mäßig rüberkommt. Ich meine, ist ein Special Effect, aber es ist nichts am Computer, logischerweise über der Zeit. Und super experimentell, ne, teilweise auch so mit, weil es ja auch so mit ganz vielen verschiedenen Farben, hat man so Tinte genommen, hat die so in Wasser reingekleckst, um dann irgendwelche sich entstehenden Gebilde so dafür genutzt, wie so ein Filter dann oft auf Miniaturszenen und so weiter rübergelegt, damit das Ganze eben so ein bisschen auch psychedelic irgendwie aussieht. Passt noch so den 70s so.
Und dann haben sie auch San Francisco, weil man sieht die ganze Zeit, ich weiß nicht, ist dir aufgefallen, dass man die ganze Zeit im Film auch diesen einen Transamerica Tower sieht in San Francisco? Der begleitet einen. Das ist dieses riesige Hochhausgebäude. Also da sieht ein bisschen aus wie World Trade Center One.
Ja. Hast du ja auch okay.
Mhm. Ja, genau, weil Transamerica Pyramid nennt sich das Ding und das war auch die Muttercompany von United Artists und United Artists hat den Film produziert.
Ja, okay, jetzt macht das Sinn. Verstehe.
Und deswegen war der Film, dieses Ding da die ganze Zeit präsent und die wollten natürlich dann, ihr dreht das Ding jetzt hier in San Francisco und unsere Transamerica-Pyramide, die kommt schön ins Bild. Mehrere Male sogar.
Ja, ja, jetzt wo du es gerade sagst, ich kann mich erinnern, auch so, glaube ich, von seinem Rooftop-Apartment oder so einem Apartment, wo man dann so quasi so rüberguckt, da sieht man den halt auch im Hintergrund, den
Tower. Skyline, ja, ganz genau. Ich hatte mal einen Englischlehrer, Mr. Howard Jones, und der hat uns diesen Film in der 8. Klasse gezeigt. Das erste Mal habe ich den gesehen in der 8. Klasse.
Okay.
Und er hat mir das erste Mal so beigebracht, dass man Horrorfilme nicht nur rein von der Oberfläche her betrachten soll, sondern dass hinter jedem Horrorfilm auch ein bisschen mehr steckt, sowas. Ne? Also da auch wirklich jeder Regisseur hat halt irgendeine Message, jeder Horrorfilm, ich glaube, jeder Film hat irgendeinen Hintergedanken oder eine Message oder was auch immer, es sei denn, du sprichst jetzt von Killer Bunny und sein Riesending oder sowas, weißt du? Und also was ich halt generell an diesem Film ganz nice fand, war, okay, du wusstest, dass da, okay, klar, Spoiler, direkt am Anfang, du siehst, dass irgendwas auf die Erde kommt. Dann hast du da den Priester, der da sitzt auf seiner Schaukel und rumswingt. Dann hast du da irgendwie ganzen Leute, die sich komisch benehmen. Dann hast du da in dem Büro von Matthew Bannon hast du dann ein Poster, wo steht Friends of the Earth, ne, was ja ein bisschen so ein Foreshadowing schon stattfinden lässt, dass die Pods denken, die sind hier zu helfen oder auch nicht. Man weiß es nicht so. Also es ist ganz, ganz komisch. Und was ich halt immer krass fand, war dieses Bedrückende. Okay, wer ist jetzt einer von denen? Wer ist keiner von denen? Mhm. Und dieses generelle Verhalten und das dann halt so von Brooke Adam halt so auch so ein bisschen mitgetragen wird, dass quasi sie auch merkt, dass alles sich irgendwie verändert. Von wegen, sie lebt hier schon ihre ganze Kindheit, also ihr ganzes Leben schon in San Francisco und die Menschen sind irgendwie alle anders und alle gucken einen an und und das finde ich halt ein bisschen, hat mich halt als Kind oder noch immer sehr beunruhigt, beängstigt, dieses so, okay, wen kannst du jetzt trauen, wen kannst du nicht trauen, und sie fallen dann ja auch ganz lange drauf rein, dass Dr. David Kibner, hier Leonard Nimoy, keiner von denen ist, wobei er es eigentlich auch die ganze Zeit ist, also das fand ich ein bisschen, wem kannst du vertrauen, wem kannst du nicht vertrauen, kennt man ja auch ein bisschen aus der Freundschaft früher, so, ist das jetzt ein Kumpel von mir oder nicht, oder labert der Scheiße über mich, oder, ne, so
ja,
halt.
Stimmt,
ne?
Ja.
Und das fand ich ja, und diese generelle Stimmung am Film fand ich halt, die hat halt, dadurch ist der Film mir halt so präsent immer im Kopf gewesen.
Ja, absolut. Ich finde auch so eben, was du gesagt hast, diese bedrückende Atmosphäre, der irgendwie die so, das ist so irgendwo, jeder lebt irgendwo auch in so einer Art Anonymität, in so einer in so einer Großstadt, die pulsiert und jeder geht seiner Arbeit nach und jeder reißt sich zusammen, um sein Living zu machen, damit man irgendwie auf die Beine steht. Aber offensichtlich sprechen wir aber trotzdem von den Protagonisten immer noch von so Ex-Hippie-Typen. Ja, besonders bei Donald Sutherland, so mit ein bisschen längeren Haaren. Das war ja damals auch so ein bisschen verpönt. Mhm. Wenn jemand, der so längere Haare hat, das war ja eher eigentlich einer, der nicht unbedingt konform sein will, ne? Der gegen den Strom fließt. Und man merkt so, das sind noch junge Menschen, die so Ex-Hippies sind, aber in dieser Welt jetzt so langsam ankommen und sich an Regeln halten müssen, aber auch noch immer so dieses Rebellische in sich haben und dadurch auch so ein gewisses Signal oder so ein Gespür dafür haben, wenn irgendwas eben nicht okay ist in der Gesellschaft, ne? Und wo andere dann eben schon so abgestumpft sind und einfach nur funktionieren und die laufen dann halt eben da immer nur an einen vorbei. Ja.
Voll. Nee, war schon sehr gut gemacht und die Schlinge zieht sich dann noch über den Film immer enger und enger, ne? Und dann merkst du halt auch, was mir zum Beispiel nie aufgefallen ist, ist, dass dann diese Garbage Trucks, diese Müll, dass die dann halt die Reste von den Menschen entsorgen und sowas, ne? Und die dann halt immer fleißig reinschippen und sowas. Das ist mir halt alles jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich aufgefallen, wenn man wirklich so mit so einer ja, wenn man sich da jetzt wirklich so auch im Sinne des Podcasts halt auch wirklich damit beschäftigt und dann halt auch mal, also ich fand diesen Audiokommentar schon sehr cool von Philipp Kaufmann, aber er war mir ein bisschen zu trocken, zu platt, ne? Und hätte ich den Film jetzt, und hätte ich den Film jetzt geguckt, 2 Stunden lang mit ohne Audiokommentar, dann hätte ich ihn mir nochmal 2 Stunden lang mit Audiokommentar angucken können. Weil wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, du kannst dich erinnern, als wir vor ein paar Wochen bei mir gesessen haben und kurz mal Nightmare on Elm Street geguckt haben mit Audiokommentar, du sagst auch so richtig unterhaltsamer Audiokommentar, weil du halt wirklich Wes Craven hattest, du hattest Robert Englund, du hattest sie, die dann alle halt gesprochen haben und ihren Senf dazu gegeben haben. Das war dann halt, aber es war halt
nur
Philipp Kaufmann, der halt super trocken, ohne irgendwelche, selber fast so wie so ein Pod gesprochen hat. Ne?
Die Pod-People, ja. Da ist was dran, ja. Ich habe es auch kurz gehört und hatte einfach schon, wie du es gerade gesagt hast, so ähnlich tonal wie mein Intro.
Ja.
So dass ich dachte so, weiß nicht, ob ich das jetzt den ganzen Film irgendwie sehen möchte. Ja, ging mir das ein bisschen ähnlich.
Ne? Ist schon interessant so, ne? Aber wie gesagt, hätte ich den Film davor nochmal geguckt gehabt, in Ruhe, ohne Audiokommentar, weil, wie gesagt, ich war da eine halbe, dreiviertel Stunde mit Audiokommentar drin, das war interessant, aber ich habe halt irgendwie den ganzen Film verpasst dadurch.
Ja, ich weiß.
Ne? Und teilweise hat er auch erzählt, ohne dass es irgendwie jetzt der Szene entsprechend war. Aber war trotzdem okay. Vielleicht ein anderen Mal, aber ich denke mal, für jetzt reicht es erstmal.
Das glaube ich auch. Nee, du, die Szene auch, weil du meintest mit dem Müllwagen, ne, das ist ja auch wirklich, zeigt auch so, wie organisiert im Grunde genommen die Invasion schon im Hintergrund abläuft. Ja. Wie krass das Setting schon um sie herum ist und wer weiß, wie lange. Ne? Mhm. Denn die hat ja die Pflanze ja von ihrer Freundin ja mitbekommen, ne? Und hat sie ja dann mit nach Hause genommen und hat ja dann irgendwie recherchiert und hat noch mit ihrem Mann drüber geredet, ne? Das könnte ja irgendwie, weil sie findet diese Pflanze nirgendwo, das könnte was ganz Exotisches sein und es könnte sogar vielleicht gefährlich sein. Sie muss das mal beobachten, denn sie ist ja so eine Biologin, eine Biochemikerin. Ne? Und dadurch hat sie ja natürlich ein großes Interesse, auch diese Sache doch zu analysieren. Aber dann ist es ja auch schon so, dass sie am nächsten Tag sie nur irgendwie aufwacht am Morgen und sieht, wie ihr Mann die Scherben wegwischt, ne, von der Pflanze, die sie ja behutsam in so ein Glas hingepackt hat. Und die wächst halt auch extrem schnell und er verwischt schnell die Spuren. Und dann geht er halt zu den Müllwagen gleich nach draußen und benimmt sich aber schon auch extrem. Ja, hotartig.
Voll. Ja, und das ist natürlich auch, du hattest mich vorhin gefragt, so, okay, was ist denn so deine Szene, die dich am meisten geprägt hat oder die dir am ersten in Erinnerung bleibt? Und da habe ich so ein bisschen ausgeholt, dass das so generell dieser Film, diese Stimmung und so mir halt geblieben sind im Kopf. Aber wenn ich nochmal darüber nachdenke, dann ist es tatsächlich die Bestätigung, als sie den ersten Pod entdecken, den ersten Körper in der
im Doppelgänger quasi, ne?
Von so ein Badehaus oder so eine, weiß ich nicht, was es ist.
Ein Spa,
ja. So ein Spa, also ein Spa, da, ja, manche würden Spa nennen, ich nenne es ekelhaft. Also mit diesen Schlammbädern da. Hey, aber da war so eine Szene, wo dann wirklich so gesagt wurde, okay, check, alles klar, something is fucked up. Und dann gucken sie sich das Ding halt an und das ist halt so eine Kopie von Jack, also Jeff Goldblum. Und seine Frau finde ich mega cool, die auch so ein bisschen Conspiracy Theory unterwegs ist. Und
ja, wegen,
es müssen nicht immer Metallschiffe sein, es kann auch invasive Art sein, wie wir es noch nie gesehen haben.
Ja, diese Doppelgänger-Szene, die finde ich natürlich auch spektakulär. Vor allem, weil du da halt auch diesen Kokon dann siehst, ne? Du entdeckst bei diesen leblosen, halbfertigen Körper.
Ja.
Da in dieser ekelhaften Hülle zu sehen ist, ne? Und dann sagt ja irgendwie Jack auch so, also Jeff Goldblum dann halt irgendwie so, ne, der hat ja keine Fingerabdrücke. Bin ich das? Sieht der aus wie du und siehst ja selber noch so unsicher.
Voll.
Und dann kommt halt, ne, der Dr. David Kibner dann rein und sagt, wie, das kann ja gar nicht sein. Die haben ihn ja dann irgendwie gerufen, ne?
Der war ja dann schon längst auch einer von denen.
Ja, ganz genau. Und er vertuscht es ja, wie, das kann gar nicht sein. Hier ist nichts, ja? Und da merkt man auch schon, hier ist irgendwie so eine Art Verschwörung im Gange. Und wie, du hast schon gerade genau richtig gesagt, ja? Sie ist voll wach. sie checkt schon, es kann nicht sein, hier irgendwas stimmt ja nicht. Ne?
Mhm. Ja, total, total, ja. Nee, und dann gab es noch weitere so geile Szenen. Ne? Also auch dieses so, das hat mich halt auch hart an Nightmare on Street erinnert, so Schlaf nicht ein, weißt du?
Ja, ja, nur, stimmt, ja.
Nur im Schlaf kann man von den Körperfressern ersetzt werden. Und ja, und dann knallen sich halt auch mal gerne 5 Speed-Tabletten rein, um wach zu bleiben.
Wach zu bleiben, ja. Ja. Ja, krass, ne? Ja, das ist, ich wusste das jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber das, wenn du es jetzt so sagst, und das ist ja auch so der wesentliche Unterschied zwischen den 56er Original und das Remake hier, dass diese Invasion anders vonstatten geht oder der Kokon halt anders aussieht. Also der Kokon im 1956 wahrscheinlich auch geschuldet an anhand der Möglichkeiten und Special Effects, da sieht der einfach aus wie so eine Bohnenschote, ne?
Ja, auf genau.
Die Doppelgänger letztendlich wachsen. Und hier ist es ja wie so eine, ja, es ist halt auch schon so Body-Horror, ne? Hier fängt der Film halt auch so an, so mit diesen Make-up-Artists, so eine richtig krasse, creepy Stimmung durch diese ekelerregende Erstellung dieser Pots, auch eben auf einer ganz anderen Ebene, erschreckend für den Zuschauer zu wirken, ne?
Ja. Voll, voll. Und dann die nächste geile Szene ist ja auch, wie dann irgendwie, du weißt schon, der Zuschauer weiß, okay, die Welt ist im Arsch, alle sind irgendwie schon gegen mich, weil alle irgendwie schon diese Ports sind. Und dann, wo er dann quasi im Garten einschläft und
ganz sich
dann
genau,
bilden für alle drei und er dann geweckt wird im letzten Moment und dann halt sieht, hast du halt auch Body-Horror-Action, ne?
Voll.
Wie die Dinger dann mit Practical Effects da ausgeschissen werden aus diesen Schoten. Und und dann die menschliche Körperform halt annehmen.
Ja, voll. Es ist gleich, habe ich mir nämlich auch kleine Note gemacht, es wäre jetzt gleich die Anschlussszene, die auch so wirklich Body-Horror-mäßig ist. Und da auch dann gut brutal, ne, dann Donald Sutherland, der fackelt da nicht lange, der Matthew, der nimmt dann gleich die Gartenhake, die er da griffbereit hat und haut dann da einfach mit dieser Gartenkralle da einfach ins Face von diesem Doppelgänger rein, ne, und zerstört den.
Und dadurch siehst du halt, dass auch die Dinger nur hohl sind. Also es ist tatsächlich nur eine Hülle, ne? Ohne Substanz. Ja. Kein Gehirn, kein Herz, keine Seele, also einfach nur eine lebende Existenz.
Ja, stimmt. So habe ich es gar nicht gesehen, ja, aber ja, hast recht, ist halt wirklich nur eben eine billige China-Kopie. Kopie. Ja, und das ist so, die Paranoia ist halt wirklich in dem Film durchweg. Man muss auch sagen, dass am Anfang noch so einige Szenen immer da sind, die im Hellen, ist mir so aufgefallen, im Tageslicht quasi vonstatten gehen. Und dann, je mehr sich die Schlinge zuzieht, befindet der Film sich halt nur noch in Dunkelheit. So, ne? War am Ende kommt auch noch eine wichtige Schlüsselszene, die am Tag ist. Ne? Ich glaube, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber es ist, glaube ich, die legendärste Szene, wenn Donald Sutherland quasi auch zu einem Pot wird.
Da habe ich mich gefragt, bevor das passiert, also du siehst dann ja sie, die Verschwörungstheoretikerin, nenne ich sie jetzt einfach mal, weil mir der Name gerade nicht einfällt, nennt sie Belichick oder Veronica Cartwright, von Veronica gespielt. Und du siehst ja dann Donald Sutherland, wie er dann in seinem Büro ist und dann schneidet er irgendeinen Zeitungsartikel aus, packt ihn in seine Tasche und geht dann los. Mhm. Und reiht sich dann halt ein und der Zuschauer denkt halt, okay, he plays the game. Ne? Wenn du keine Emotionen zeigst, dann fällt es quasi nicht auf. Und das war quasi das Überlebensrezept von Nancy.
Ja.
In dem Fall. Ne? Und dann sieht sie ihn und geht auf ihn zu und freut sich, ihn zu sehen. Und dann kommt halt dieser epische Schrei von ihm. Kurva Yabana, er ist auch einer von denen. Und sie schreit dann los und bla. Und dann endet der Film ohne Abspannmusik. Und was sollte das mit dem Zettel, mit dem Zeitungsartikel ausschneiden? Weißt du das?
Nee, weiß ich jetzt nicht. Aber man muss ja sagen, ich habe das vorhin das Intro so monoton gemacht, aber ganz so monoton sind ja die Pots gar nicht. Die gehen ja durchaus ihr Leben nach. emotionslos, aber ne, so wenn es um so Ausführungen von Befehlen und ähnlichen Sachen geht, da sind die ja schon ganz klar und wissen, was sie tun. Mhm. Was das jetzt genau sein sollte, da kann man jetzt viel reinspekulieren. Aber ich glaube, dieser Schrei, der denn von Donald Sutherland losgeht, der ist halt legendär und geht halt wirklich ins Knochenmark, wenn er sozusagen durch den Schrei ja dann halt alle aktiviert und alle wissen Bescheid, okay, wir haben ja noch ein Mensch. Es wird auch, glaube ich, irgendwann in dem Film auch gesagt, ein H-Typ. Wir haben hier ein H-Typ oder Human-Type oder so, weißt du? Mhm. Das ist halt eine legendäre Szene, die auch in ganz vielen Filmen immer wieder mal als kleine Referenz oder so mit eingestreut wurde.
Ja, voll. Ich habe hier gerade mal ChatGPT parallel gefragt.
Okay.
Und erstmal hat ChatGPT gefragt, super Frage. Ja, danke, ChatGPT.
Ja, mich lobt er auch immer besonders viel.
Ja, und ich muss auch echt anfangen, mich zu bedanken bei ChatGPT, weil irgendwann in 50 Jahren bereue ich es, dass ich nicht getan habe. Er hat sich nie bedankt.
Ja, genau.
Ja. Genau, und hier steht tatsächlich, dass bei dem Zeitungsausschnitt handelt es sich um seltsame Vorfälle auf einem Frachtschiff, das vermutlich mit dem außerirdischen POTS zu tun hat. Der Artikel ist also ein Hinweis darauf, wie sich die Invasion weiter ausbreitet, diesmal übersee und das nicht nur auf San Francisco begrenzt ist. Und dann nächstens, warum hat Matthew ihn? Da kommen zwei Lesearten ins Spiel, je nachdem, wann du denkst, dass Matthew übernommen wurde. Wenn er noch Mensch ist, kurz vor der finalen Szene in Klammern, der Artikel zeigt, dass Matthew noch recherchiert und gegen die Invasion ankämpft. Er könnte ihn als Beweis oder Spur aufbewahren, um andere zu warnen oder weiter nach Hilfe zu suchen. Und zweitens, wenn er schon ein Portmensch ist, was das Ende suggeriert, dann ist der Zeitungsausschnitt möglicherweise nur ein Überbleibsel seiner menschlichen Vergangenheit oder ein dramaturgisches Mittel, um uns zu zeigen, dass die Invasion global geworden ist. Es wirkt fast wie ein Zynismus des Films, selbst mit dem Wissen konnten die Menschen nichts tun.
Ja, okay.
Haben wir es. Okay. Ne? Ja, sounds good, sounds plausible. Ne? Also einerseits vorsorglich das Ding reingesteckt, um die Menschen zu übermitteln, oder eben er hat noch ein bisschen menschliche Charakterzüge, weil er so lange auch dagegen angekämpft hat, um einfach ja, zu sagen, okay, die Menschen, die lernen einfach nicht dazu, die sind genauso dumm wie vor 100 Jahren und werden es wahrscheinlich in 100 Jahren auch noch sein.
Ja.
Ja. Haben wir das auch geklärt?
Haben wir das auch geklärt.
Gehst du da mit oder was?
Ja, kann man so akzeptieren und da will ich jetzt auch nicht noch weiter große Theorien drum knüpfen, will mir jetzt zu weit gehen. Ja. Aber ich finde, der Film, der könnte auch heute ein neues Remake sein. Dann könnte man ein neues Remake nochmal auflegen. Gerade so mit Konformität, so dass man halt sich eben anpasst.
Ja.
Da auch gedacht, so im Sinne ne, von heute gibt es ja auch so eine gewisse Selbstbeschneidung oder Selbstzensierung in der öffentlichen Diskussion, auf Social Media und sobald du von irgendwelchen, nur leicht irgendjemand anders zitierst oder mal versuchst, etwas anders zu denken, wirst du schnell in irgendeine Schublade gesteckt oder diffamiert oder von irgendeiner Agentur vielleicht nicht mehr gebucht, wenn du irgendein Freischaffender bist, ne? Weil du einfach nicht mit dem Konsens irgendwie konform bist. Und das könnte man heute wirklich auch recht gut aufziehen. Ja, die Invasion könnte vielleicht gar nicht irgendwas Außerirdisches sein. Vielleicht einfach nur der Algorithmus, der alle gleich schaltet. Ja. Und
Gleich kommen wir bei der blauen oder bei der roten Pille an, Alter, wenn es so weitergeht hier.
Ja. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, welche ich nehmen wollen würde. Ja, deswegen am Anfang war ja auch so, das wird auch in dem Film ja oft immer so gesagt, hey, es geht ganz schnell und du wirst nichts spüren, danach wird es dir viel besser gehen. Es ist halt auch einfach zu sagen, ich will auch gar nicht kämpfen, es ist mir zu anstrengend.
Ja, und das ist auch die Frage, machst du einfach mit und machst es dir dadurch einfach oder versuchst du dich dagegen zu stellen und lebst dann in einer Welt
ohne Probleme.
Genau, die halt offensichtlich ja, aber wie gesagt, ohne Probleme, ja klar, ne? Und ist ja auch die Theorie, wollen jetzt einfach nur der Erde helfen oder wollen sie einfach die Erde auslöschen, sowas, ne?
Ja.
Was ich gerade halt gesagt hatte, so das kann man ausstellen. Ich sehe es so, dass diese invasive Art einfach einen Planeten nach dem anderen im Universum aussaugt und jetzt ist halt die Erde dran, weißt du? Mhm. Ja, es fängt ja auch schon am Anfang an, ne? Wenn sich da auf die Blätter sich das ablässt, dass die Blätter ausgesaugt werden, dann steht die Blüte, dann steht der Pott und so weiter und so fort, sowas, ne? Ja. Und von daher ein ganz klares Zeichen, dass sie eigentlich nicht vorhaben, hier irgendjemandem zu helfen, sondern sich einfach nur durchs
Universum
fressen.
Würde ich auch sagen. Deswegen passt ja auch Inversion hier wirklich wie Deckel auf Topf. Ach, so sagt man es.
Ja. Ja. Deckel auf Topf, ja. Wann ist denn dir bewusst geworden oder wann war es denn für dich offensichtlich, dass die Inversion jetzt stattgefunden hat? Weil es gibt ja so mehrere. Ja, so Szenen, wo man schon überlegt, okay, ja, nein, wann ist dir das erste Mal aufgefallen?
Also, ich hatte es ja vorhin gesagt, mit der Szene, die du beschrieben hast, mit dem Müllwagen.
Also schon relativ zu Beginn, ja.
Ich glaube, da merkt man schon, weil der Müllwagen kommt ja auch später nochmal, einige Male taucht er ja im Film auf, dass da etwas schon instituell quasi funktioniert. Also richtig in der Gesellschaft oder ganz weit oben angekommen ist. Es gibt auch noch ein paar andere Szenen, was auch ganz lustig ist, wo so noch ein paar Cameos, so ein paar Gastauftritte irgendwie noch auftauchen. Genau. Ja. Kevin McCarthy aus dem ersten Film, ne, der ja auch am Ende des ersten Films ja dann alle warnt, ne, der springt ja dann auch vor das Taxi oder vor das Auto und warnt die Panik von den Pot-People, die alles übernehmen. Ne?
Ja, der Kameramann hat einen Cameo-Auftritt, der Regisseur hat einen Cameo-Auftritt.
Genau, Don Siegel, ja. Ne, als Taxifahrer.
Ja, genau. Dann hier, wie heißt er nochmal? Ich habe es vergessen, aber auch so ein Hollywood Powerhouse hat auch einen Auftritt und die ganzen Leute bei dem Bücher-Release, bei der Büchervorstellung von David Kipner, vom Psychiater da. Wenn du mal genau hinguckst und dir mal die Namen anguckst, da sind ja auch alles voller erfolgreicher Drehbuchautoren, die den Hauptanteil der Komparsen in den Film gestellt haben dort.
Ja, ja krass. Ja. Mhm. Der Film ist sowieso gespickt von alles so irgendwie akademischen Menschen irgendwie so. Ne? So und die anderen sind halt so einfach nur so ja, Statisten, die eben ganz taub und stumm durch die Gegend laufen und alles so hinnehmen. Mhm.
Ja. Total, ja. Ja, und auch Philipp Kaufmann ist ja auch ein sehr erfolgreicher Produzent, Drehbuchautor, Regisseur in Hollywood.
Ja, also Indie, ne?
Ja, unter anderem, ja. Indie, ja,
also, unter anderem. Ich meine, das ist, glaube ich, wohl einer der erfolgreichsten und wichtigsten Sachen. Ach ja, eine Szene auch noch, die mir gerade so einfällt, hatte ich mir hier so eine Notiz gemacht. Die ist nur kurz, aber ist halt auch kontrovers diskutiert worden, diese Hundeszene. Ja. Die ist auch sehr verstörend, ne, wo sie sich dann halt versuchen, ne, als sie sich im Haus versteckt haben von den Pot-People und die diese Kukons ja von dem Laster dann irgendwie runtertragen und die gehen den Rat nach von Nancy und tun so, als ob sie auch dazugehören zu diesen Pot-People. Aber Elizabeth streckt dann zusammen, als dann plötzlich so ein kleiner Wadenbeißer auf sie zurennt mit einem Menschkopf. Da gibt es auch ganz viele Theorien, dass das irgendwie, dass die Verschmelzung da einfach schiefgelaufen ist von den Pot-People. Und so ein Straßenmusiker mit seinem Straßenhund. Und dadurch entsteht so eine komische, obskure Gestalt, die ist ja echt verstörend, denn.
Ja, ich glaube, das ist ein Ergebnis einer unvollständigen Klonung oder einer vermischten Klonung.
Genau.
Und dann das Lustige ist.
Die sich zusammenschreckt und dann.
Nee, das Lustigste finde ich aber, wie diese Gitarrenmusik in dem Hund von dem Hund ausgespielt wird.
Ja.
Weil das ist ja der Kumpel, dieser Dude, das ist ja ein Kumpel von Donald Sutherland, also die kennen sich halt und der sagt ihnen halt immer Hallo und steckt ihnen irgendwie immer einen Dollar zu.
Genau.
Und der hat halt die ganze Zeit Gitarre gespielt und dieses eine Lied halt, ne? Zumindest immer, wenn man ihn gesehen hat und dann, ja, dann wurde das halt auch mitgeklont.
Ja, ja. Ja, das ist so auch nochmal so verstörend, so dass da ja. Dass das eben nicht von einer typischen Natur, sondern ja, sowas Geklontes, Zusammengefremdes halt ist. Ne? Und dieses Fremde macht ja eben auch Angst. Ne?
Total.
Ja.
Nee, aber also an der Stelle auch coole Kameraarbeit auch. Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, aber ich bin da auch drauf gekommen, als Philipp Kaufmann halt darüber geredet hat im Audiokommentar.
Ja.
Dass, also der Film spielt ja in San Francisco und San Francisco Ist ja sehr hoch gebaut, ne, und sehr steile Straßen und sowas.
Genau,
ja.
Genau.
Und dementsprechend passt sich halt, also wenn du einen Film in San Francisco drehst, dann ist die Kamera natürlich immer ausgeglichen, wenn du halt, also mit einer Wasserwaage, so, wenn du halt drehst. Mhm. Aber desto verquerter der Film wird, desto mehr Leute sich quasi dem geben, den Pots und Pots sind, desto verwinkelter wird die Kamera immer, ne? Also ganz zum Ende vom Film, wenn die dann halt auf irgendeiner steilen Straße sind, ja, dann ist die Kamera fast in einem Winkel mit der Straße.
Stimmt. Und
das ist auch sehr, sehr nice gemacht. Schönes kleines
Detail. Ja, ist mir auch aufgefallen. Stimmt. Aber jetzt nicht so bewusst. Ich habe das dann so am Rande gemerkt, ey, krass, San Francisco ist schon krass mit diesen Hügeln und so, mit diesen steilen Straßen.
Und wenn du das nicht kennst, ich war ja mal in San Francisco und bin da auch mit einem Auto durch die Stadt gefahren und das war echt schon crazy, Alter, wenn du dann da so anfährst. Und ich war damals, bin ich mit dem Auto vom Kumpel gefahren, das war ein Schalter. Mhm. Und wenn du dann da irgendwie versuchst, an der roten Ampel aus dem ersten Gang hochzukommen so und den zweiten und sowas, war schon...
Ja, du musst
war schon Arbeit, Alter. Also es ist schon echt steil, ne?
Ja, ja, krass. Nee, hier ist noch ein, ich finde auch krass, wie viele Filme nach. Das ist wirklich ein legendärer Film, weil viele haben diesen Film ja auch entweder kopiert oder die Story ansatzweise kopiert. Also die Beeinflussung dieses Films. Mhm. Kann man nicht mehr wegdenken aus dem Horrorfilm. Mhm. Gerade diese Paranoia-Geschichten, das Fremde, das einen irgendwie einvernimmt und die Freunde wegnimmt und einvernimmt und du bist nachher nur noch alleine und wirst verfolgt und all diese Sachen, auch wenn es nicht genau eins zu eins irgendwie kopiert wird, gibt es halt echt viele Filme danach. Unter anderem habe ich auch gesehen, einen Film, der auf jeden Fall diese Körperfresser Mentalität oder Story so hat, ist ein Film, den du auch sehr magst, ist Faculty.
Ne? Nicht nur Faculty, sondern da kann man auch nochmal 20 Jahre zurückgehen. Also Faculty ist ein sehr gutes Beispiel, aber Diggy, The Thing, They Live.
Mhm. Ja, klar.
Ne?
Ja.
Oder Get Out
von
Jonathan, von Jordan Peele.
Ja, ja, klar. Ganz genau. Ja, ich sag ja, also ohne dass es jetzt so eins zu eins kopiert ist, aber die Inspiration im Horror-Genre ist halt nicht wegzudenken. Deswegen ist Invasion der Körperfresser oder Invasion of the Body Snatchers halt nicht wegzudenken. Hat einen großen Beitrag zum Horror-Genre und auch zum Body-Horror. Ja, viele sehen den ja auch als einen klassischen Body-Horror-Film oder zumindest hat sehr viele Elemente davon. Mhm. Und ja, und es gibt auch so viele Referenzen. Gibt es auch so einen anderen Film? Ach ja, Faculty auch von Robert Rodriguez. Aber Robert Rodriguez hat ja damals auch einen Film, den wenige kennen, auch einer seiner ersten Filme der heißt Road Racers. Spielt so in den 50er Jahren. Da spielt Salma Hayek mit und helf mir mal, wie heißt denn der Kopf, ich vergesse immer, ich weiß immer nicht, wie ich ihn aussprechen soll, der
Polizist
von Scream.
Was?
Der Polizist von Scream, sag mal nochmal ganz kurz.
David Arquette.
David Arquette, ja.
Yeah.
Er spielt da halt so ein Dude, der halt eben auch so ein Außenseiter ist und alle sind so ganz zugeknüpft, 50er Jahre, ja, Frauen in Petticoat und weiß ich was und er ist halt so ein richtiger Road Racer, so mit gegelten, fettigen Haaren, ist aber voller Loser-Typ und da spielt Invasion der Körperfresser auch eine ganz große Rolle, weil die gehen immer gerne ins Kino und der Film spielt dann dort. Und dein Kumpel sagt immer, hey, das ist kein Film, es ist eine Warnung. Ja, und da spielt, gibt es halt auch eine Referenz, da kommt dann auch McCartney quasi im Film vor, im Kino.
Cool.
Also den Film gucken. Fällt mir so ein, weil ich wollte den Film nur noch mal erwähnen, Road Racers oder wie er in Deutsch heißt, Bad Boys Never Die. Ist wirklich so ziemlich unbekannt, aber ich finde, der Film hat so einen gewissen Platz in meinem Herzen. Ich mag den sehr. Falls ihr den irgendwie mal in die Hände bekommt, schaut ihn euch an.
Nice, nice. Nee, den kenne ich tatsächlich nicht, aber hört sich sehr, sehr gut an.
Ja, so viel zu Invasion of the Body Snatchers.
Hell yeah. Ja, cooler Film. Also Den gibt's, den könnt ihr euch, ich weiß gar nicht, den könnt ihr euch als Zusatz, also wenn ihr bei Prime seid und den MGM-Zusatzkanal habt, ja, dann könnt ihr euch den dort angucken oder ihr könnt ihn euch beim Big A bestellen für noch nicht mal 10 Euro in einer super coolen 16:9 Restauration auf Blu-ray Amaray, auch wie gesagt mit super coolem Bonusmaterial, was auch Audiokommentar angeht, was ein Audiokommentar von deutschen Filmkritikern angeht. Deutsche Tonspur mit englischen Untertiteln, and so on, and so on. Also echt coole Blu-ray. Schlag zu.
Ja, ey, ich habe auch zugeschlagen, muss ich sagen. Ich muss den mir echt nochmal holen. Du kannst dich erinnern, ich habe dir, während ich den Film gesehen habe, dir kurz ein kleines Video geschickt und es hat wirklich so gewirkt, als ob ich den irgendwie mich im Schrank eingeschlossen hätte, versteckt hätte und durchs Schrankschlüsselloch irgendwie geguckt hätte.
Was war das für ein Format, Digi? Das war kein PC3-Format, ne? Das war noch irgendwas anderes.
Nein, es war einfach wie so eine, ich weiß nicht gar nicht, wie man das genau nennt. Ich müsste ich jetzt echt googeln. Also oben beschnitten, Seiten beschnitten. Es war halt wirklich nur so eine Box. Man hat sich irgendwann dran gewöhnt. Also ich habe einfach irgendwie das Gefühl gehabt, ich sitze vor meinem alten Röhrenfernseher. Hatte also irgendwo einen gewissen Charme auch. Das ist wirklich so eine alte DVD, die ich habe. Es ist einer meiner ersten DVDs, MGM-DVD. Nice. Ist auch noch so ein fettes Booklet drin. Und drin ist auch noch mal so eine, kennst du noch so eine Werbebroschüre?
Ja, klar, Alter.
Genau, demnächst auf DVD. Ja, total geil.
Oh, geil. Ja, mega. Ja, gönn dir, Bro. Kostet, wie gesagt, keinen Zehner bei Amazon. Ja, und genau. Ein Film, der gab es jetzt auch im Blu-ray, ne Quatsch, Mediabook-Release. Muss mal gucken, vielleicht lege ich mir meine zu, aber Platzproblem, it's a real thing, brother.
I know, I feel you.
Das ist ein echtes Problem geworden mittlerweile wieder, naja, aber gut.
Ja. Ich gucke da nochmal, versuche mal nochmal zu gucken, was brauche ich und was brauche ich nicht. Also, was kann vielleicht auch, ne? Amaray, vielleicht reicht es, ne? Und bei anderen Filmen brauche ich halt das Mediabook, weil ich es einfach will, ne? Weil es halt schön aussieht und weil es einen besonderen Platz bekommt. Aber da muss man dann auch irgendwann mal ein bisschen ausfiltern, was braucht man wirklich auf Media, als Mediabook.
Ne? Das ist bei mir, ich habe da bei mir sogar gar kein Kriterium irgendwie. Bei mir ist das irgendwie voll die Gefühlssache so. Ne? Bei Body, Invasion of the Body Snatchers, ich mag den Film sehr, aber der reicht mir auf Amaray.
Ja. Geht mir bei einigen Filmen so, wo ich sage, ich brauche jetzt hier nicht irgendwie eine ganz spezielle, besondere Version.
Ja.
Und bei anderen ist es halt eben so, naja, wie du schon sagst, das ist so ein Gefühl, so eine Herzensangelegenheit.
Mm.
Ja. Und bei manchen wünschte ich mir, dass es ein Mediabook gibt, aber gibt es halt nicht.
Ne? Safe. Ja, wie zum Beispiel bei den ganzen Robert Eggers-Filmen, Alter.
Ja, für mich wäre es Brainscan.
Ja, lustig. Ne? Wie viele Pots von 1 bis 10 wirst du in diesem absoluten Sci-Fi-Klassiker Body Snatchers oder nur so in der Körperfresser geben? Die Körperfresser kommen, oder?
Aufgrund der revolutionären Technik damals und eben auch den Bedeutung für diesen Film, so gebe ich den einen 8 von 10.
Mhm.
Ach so, mein Wert, meine Bewertung hier. Ja.
Sorry, wie viel? Ich habe es gerade nicht verstanden.
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 von 10. 8 von 10 Pots, ja. Ich glaube, da haben wir unseren ersten Match.
Ja?
In unserer Podcast-Reihe. Ich glaube, ich gebe dem Film auch 8 von 10.
Ja, ja. Ich denke, das hat er verdient. Alleine auch schon wegen dem Cast. Ey, come on, dieses Cast ist erstklassig. Also.
Und es ist einfach ein unterhaltsamer Film. Es ist ein unterhaltsamer, spannender Film mit einer geilen Dramaturgie, mit coolen Schauspielern, mit einer düsteren Atmosphäre. Und dann am Ende, wenn das dann alles quasi in der Sklaverei, nenne ich es jetzt mal, verfallen ist, dann denkst du dir echt, wow. Und vor allem das Ende, du denkst halt, Donald Sutherland ist noch einer von uns. Und dann kommt sie an, Nancy Belichick, die blonde Dame, die Blondine, freut sich, ihn zu sehen, zeigt Emotionen. Und du siehst wieder endlich mal eine Emotion in dem Film, eine menschliche.
Ja. Yeah.
Zu und du denkst, alright, irgendwie da haben es alle doch geschafft. Und dann auf einmal...
Ja, krass. Ja, genau, diese Hoffnung und dann wird sie dir gleich wieder geraubt, ja, voll.
Voll geil.
Ja.
Nee, von daher, nicer Film.
Find top, Alter. Ja, dann würde ich sagen, let's wrap it up. Und wünschen allen nochmal ganz schöne Osterfeiertage, falls sie noch irgendwie, ja, ob es noch was zu feiern gibt oder ihr noch ein Osterei sucht, was noch irgendwo versteckt ist. Ich hoffe, es ist kein Schokoei und ihr habt jetzt fette Schokoflecken auf eurer Couch.
Ja. Ja, Mann, genau. Und ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie findet ihr diesen Film? Hat euch gefallen? Was würdet ihr mal gerne von uns hören in der Podcast-Folge? Wir nehmen uns euren Wünschen auf jeden Fall gerne an. Und ja, schreibt auch rein. Jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Ach, halt einfach euer Maul, Alter.
Ich glaube, ich merke das heute. Wir haben noch so richtig die Ostermüdigkeit von dem fetten Essen, was wir so hatten, ne? In uns, das habe ich schon die ganze Zeit gemerkt. Aber Mann, was soll's? Ich glaube, das geht den Zuhörern auch so. Und von daher fühlt euch gedrückt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Start in die normale Woche, bleibt sauber, wehrt kein Pott und ja, bis demnächst zu unserer nächsten Folge.
Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis demnächst. Tschüss.